Ja, ihr Lieben, so wie der Joachim angekündigt hat, jetzt kommen wir zu dem Teil, wo wir uns an das Wort Gottes erfreuen sollen und werden. Wir als evangelikale Christen, wir setzen die Bibel, das Wort Gottes über alles, über wie wir uns fühlen, was wir denken, was manche Traditionen oder Bräuche sagen. Wir stellen die Bibel über alles, weil Jesus gesagt hat, dein Wort ist die Wahrheit, heilige sie durch dein Wort. Und andersrum, in einer anderen Situation sagt Jesus, dass Himmel und Erde vergehen werden, aber seine Worte werden nicht vergehen. Also wir haben was Festes, wir haben seine Wahrheit und anhand von diesem Messstab wollen wir alles messen. Alles, was wir tun, alles, was wir denken, jeder Gedanke nehmen wir und machen wir Knecht der Gehorsam zu unserem Herrn, zu Jesus. Ich habe heute viel Bibeltext vorbereitet. Es geht um den ersten Petrusbrief und die Briefe in das Neue Testament waren so gedacht, dass eine Autoritätsperson, zum Beispiel Petrus oder Paulus, die Apostel Jesu, Briefe geschickt haben zu den verschiedenen Gemeinden und in dem Gottesdienst, da kam eine Person nach vorne, die haben diese Schriftrolle aufgerollt und die haben den ganzen Brief laut vor die ganze Gemeinde gelesen. Also heute wird das nicht so ganz genau passieren, nicht alle Kapitel aus dem Petrusbrief, sondern eher der erste Kapitel. Ich habe ein bisschen Unterstützung verlangt von unserer Techniker. Ich würde mit dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 13 bis 19. Darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt ihr auch heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr denn als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet, nach seinem Werk, so führt euer Leben in Gottesfurcht, solange ihr hier in der Fremde weilt. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Amen. Das war so das, was mich an den ersten Kapitel so fasziniert hat, diese Worte sind immer wieder präsent in mein Gedächtnis gewesen und dieser Ausdruck, ja, denn wir sind nicht mit Silber und Gold, vergänglicher Silber und Gold, sondern mit dem teuren Blut Christi erlöst worden. Und das gibt so einen Eindruck, was Gott unsere Erlösung alles gekostet hat. Sein Sohn müsste für unsere Sünden sterben. Wir haben das gar nicht verdient. Er hat alles da am Kreuz für uns bezahlt. Wir durften endlich aus den Krallen des Teufels fliehen und frei sein, weil er das für uns gemacht hat. Er hat auch die Sünde gerichtet und er hat auch uns zu seinen Kindern gemacht. Durch diesen Erlösungswerk, was am Kreuz passiert ist und Gott wollte das so. Aber bevor wir unseren Text ganz genau unter die Lupe nehmen, ich würde ein paar Worte über den Verfasser des Briefes sagen. Und zwar, das ist eindeutig der Apostel Petrus, das steht im ersten Vers des Kapitels, Petrus, Apostel Christi, einen von den berühmtesten Jünger Jesu. Der Erste, der unter die Inspiration des Heiligen Geistes bekennt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Aber der ist auch derjenige, der im gleichen Satz sagt, Jesus, du darfst nicht am Kreuz sterben. Wehe, das darf dir nicht passieren. Wir haben so viel mit dir vor. Du darfst nicht sterben. Und Jesus hat den, ja, ihr kennt diesen Satz, hinter mir Satan, weil Jesus erkannt hat, Petrus, du weißt nicht, wovon du jetzt sprichst. Also da ist jemand anders da hinten, der diese Gedanken da eingesetzt hat. Also genau. Also Petrus ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Also ich finde ihn sehr sympathisch. Ich finde mich immer wieder in Petrus. Heute hui und morgen pfui. Also es geht so immer hoch und runter. Und das ist auch der, der dreimal Jesus verleugnet hat unter sehr unglücklichen Bedingungen, der war unter Stress, der hatte einen unheimlichen Druck, wo sein Retter, sein Herr verhaftet worden ist und dann ist er sehr klein geworden. Und für mich ist der Apostel Petrus auch ein Beweis dafür, dass geistliche Erfolg und Absturz dicht beieinander stehen. Ja? Wenn man nicht auf Jesus schaut, sondern auf sich selber. Petrus hat viel zu oft auf seine Leidenschaft, auf seine Fähigkeiten geschaut. Und sobald er auf sich geschaut hat, dann ist er abgestürzt. Und, aber wie gesagt, ich find Petrus sehr, sehr sympathisch und ich kann mich immer wieder in ihn hineinversetzen. Und, genau. Es ist auch so, dass Petrus derjenige ist, der in den 60er Jahren nach Christus, also nicht die 1960er, sondern die wirklich wahren 60er nach Christus, als Märtyrer in Rom stirbt, weil er diesmal den Herrn Jesus nicht mehr verleugnen will und kann. Er ist seinem Herrn so hingegeben, er weiß die Herrlichkeit, was auf ihm wartet im Himmel, er sagt, ich will es nicht und ich kann es nicht mehr. Und er ist bereit, für seinen Herrn zu sterben. Das ist immer noch der gleiche Petrus. Er war ein mutiger Zeuge Jesu, der ist eingesperrt worden, weil er auf den Straßen Jerusalems über die Auferstehung predigt, über seinen Herrn, eingesperrt, verhaftet. Du darfst in diesem Namen nicht mehr predigen. Nee, der macht weiter. Der ist ein gesalbter Prediger, der predigt und 5000 Leute bekehren sich. Und der ist der, der die Tore aufschließt für die Evangelisation, für die Nichtjuden, für die Samarier, für alle Nichtjuden. Das ist immer noch der Petrus, immer noch der gleiche. Und er ist auch einen von den wichtigsten Leitern der ersten christlichen Gemeinde. Und er schreibt unter die Inspiration des Heiligen Geistes einen Brief an die Christen, die in der Zerstreuung leben. Also Vers 1, Petrus, Apostel Christi, an die unauserwählten Fremdlinge in der Zerstreuung. Zerstreuung, es ist dieser Wort auf Griechisch, ihr habt es bestimmt schon mal gehört, Diaspora. Die Zerstreuten, also die Juden, das war meistens für die Juden verwendet, die nicht in Israel gelebt haben, sondern außerhalb des Landes. Und die waren Fremdlinge und die haben in einem fremden Land mit fremden Kulturen, fremden Traditionen. Und meistens haben sich die Juden ein bisschen unwohl gefühlt, weil das hat alles so gegen ihren Glauben gesprochen, ihre Gesetze, ihre Sitten, ihre Bräuche. Und die Juden in der Diaspora haben sich manchmal richtig unwohl gefühlt, weil alle um sie herum eben was anderes gedacht und gemacht haben. Und was mir so gefällt, ist, dass dieser Petrus jetzt an diesen Leuten schreibt und versucht, denen Mut zu machen. Das Problem war zu dieser Zeit, dass die Christen verfolgt waren. Erstens waren sie von den Juden in Jerusalem verfolgt worden, von den hohen Priestern, und zweitens waren von den Römern verfolgt worden, die irgendwann mal entdeckt haben, diese Bewegung, die können wir nicht kontrollieren. Diese Wahnsinnigen, diese Aliens, die gehören hier nicht her und die machen einen Haufen Unruhe in dem Kaiserreich. Und da war auch dieser leider dieser, kann man so sagen, dieser Kaiser Nero, der war ein richtiger Psychopath. Ja? Also die Christen, die waren sehr verfolgt wegen diesen Römer und gleichzeitig wegen dieser religiösen Juden. Und er schreibt diesen Brief als Trost. Er weiß, ihr seid wirklich, ihr fühlt euch nicht wohl da, wo ihr seid. Ihr müsstet fliehen, ihr müsstet wieder eure Häuser und Geschäfte aufbauen. Aber ich weiß, ihr seid Auserwählte Gottes, ihr seid Fremdlinge und er will den Mut machen, macht euch hier nicht so bequem, denn wir haben oben etwas viel Besseres. Und er schreibt den so, also ich will ein bisschen zusammenfassen, die Bibelverse, so nur ein paar Ideen. Ich entschuldige mich, wenn ich vielleicht eine wichtige Idee trotzdem irgendwie rauslasse, aber ihr könnt zu Hause alles nochmal nachlesen. Er sagt, an die Leute, in denen der Heilige Geist die Heiligung bewirkt, gehorsame durch die Besprengung mit dem Blut Jesu von aller Schuld gereinigt sind. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Gnade und Friede. Und Petrus, der weiß, in seinem Leben war sehr viel Gnade nötig. Und er hat so viel Gnade bekommen. Und es gab eine Zeit, wo Petrus keinen Frieden hatte. Denn er wusste, oh, ich habe den Herrn verraten. Und selbst nach der Auferstehung muss Jesus sagen, sag, dass ich auferstanden bin und sag's dem Petrus auch. Und er wendet, weil der Petrus, der war so klein und er hat sich so mies gefühlt, der hatte keinen Frieden mehr. Und dann diese Szene, wo Jesus ihn dreimal fragt, Petrus, liebst du mich? Und er sagt, na, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja? Und es gab eine Zeit, wo Petrus keinen Friede hatte und deswegen, er weiß, Gnade und Friede ist für uns A und O. Das ist so lebensnotwendig. Er sagt, ich sende euch ja, Gesundheitsgrüße, Erfolgsgrüße oder was auch immer. Es ist ein Mensch, der eine geistliche Sicht hat und er hat gemerkt, Gnade und Friede sind die wichtigsten. Und das wünsche ich euch und ich wünsche euch, dass Gnade und Friede mehr und mehr euch zuteil wird. Und dann fängt er, das sagt er weiter im Vers 3, gelobt sei Gott, denn mit Gott fängt alles an. Er stellt Gott an der ersten Stelle. Gelobt sei Gott. Und dann fängt er an zu sagen, warum Gott gelobt sein soll. Und ich glaube, das ist auch ein guter Brauch für uns, wenn wir wirklich als allererstes erstmal eine Eulogie zu Gott sprechen. Gelobt sei Gott für alle Dinge. Gelobt sei Gott für unseren Gottesdienst. Gelobt sei Gott, dass wir überhaupt noch leben und so weiter und so weiter. Gott an der ersten Stelle. Es gibt so viele Motivationsvideos auf YouTube, wo zum Beispiel, wie heißt er, Denzel, da gibt es so einen amerikanischen Schauspieler, der selbst der sagt, der bekennt sich als Christ und sagt, put God first. Stell Gott an deine ersten Stelle. Und das hat er bestimmt von Petrus kopiert, angeschaut. Gelobt sei Gott. Und dann sagt er, aufgrund seiner großen Barmherzigkeit, unser sehr barmherziger Gott, durch die Auferstehung Jesu Christi, der hat uns wiedergeboren und er hat uns ein neues Leben gegeben. Ja, er erzählt jetzt die Gründe, warum wir Gott loben sollen. Gott hat mir ein neues Leben gegeben. Gott hat uns vom Neuen geboren. Der hat uns aus sündige, verlorene Menschen, der hat uns zu seinen Kindern gemacht. Der hat uns vom Neuen geboren. Und dann sagt er weiter, eine Hoffnung und die Aussicht auf ein unvergängliches Erbe im Himmel. Und dann sagt er noch weiter, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werde zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zur letzten Zeit. Also ihr seid bewahrt in Gottes Macht und so gibt uns Petrus, Gottes Wort, gibt uns die Garantie, dass wir an diesem Erbe auch gelangen können durch Glauben. Der gibt uns Garantien. Und dann sagt er weiter, also ich will nicht unbedingt die Bibelverse zitieren, aber dann sagt er weiter, aufgrund all dessen dürfen wir uns jetzt sehr freuen, auch in der Verfolgung, auch wenn unser Glaube geprüft wird. Er schreibt an einer verfolgten Gemeinde. Okay, wir sind nicht verfolgt, Gott sei Dank. Uns geht's gut, wir können uns frei versammeln und wir können das Wort Gottes sagen, wie es ist, ohne irgendwie Rücksicht zu nehmen, Gott sei Dank. Aber all diese Verheißungen Gottes sind trotzdem für uns. Der Brief Petrus ist an die verstreuten Christen in Kleinasien geschrieben, aber es ist für uns geschrieben. Und da dürfen wir uns all diese Segnungen in unserem Leben nehmen. Die Freude wird aber noch viel größer, wenn wir über diese Ziellinie geschafft haben, wenn wir beim Herrn sind. Und dann verwendet er dieser Ausdruck, was wieder tief irgendwo in meinem Gedächtnis geblieben ist, und ich glaube, ihr wisst es auch, unaussprechliche und herrliche Freude. Unaussprechliche und herrliche Freude. Wir freuen uns jetzt aufgrund von all diesen Verheißungen auf dem Erben im Himmel, aber wenn wir die Ziellinie überquert haben, so wie in den letzten Jahren, leider auch nicht leider, wir finden es schade, aber auch einige von uns über diese Ziellinie geschafft haben. Also da kann man auch sagen, dass unsere liebe Schwester und auch die anderen Geschwister, die jetzt beim Herrn sind, die spüren und die wissen, was jetzt diese unaussprechliche und herrliche Freude ist. Stumpfe Freude, so eine Freude, dass du weißt nicht mehr, wie du es ausdrücken sollst. Und Paulus sagt auch, es gibt keine menschlichen Worte für die Freude, um das auszudrücken, für die Freude, die wir da beim Herrn erleben werden, eben über diese Ziellinie. Wenn wir das bei ihm sind, wenn wir das geschafft haben. Die Errettung unserer Seelen. Und wir sind errettet in dem Punkt und an dem Tag, wo wir Jesus annehmen. Wir sind jetzt errettet, wenn wir mit ihm gehen, und diese Errettung wird vollendet und im vollen Maß erlebt werden, wenn wir bei ihm sind. Wir sind in einem Zustand der Errettung und wir werden es auch so bleiben. Und diese Errettung der Seelen, das war für die Propheten des Alten Testaments, das war noch ein Mysterium, das war noch etwas, was sie noch nicht richtig verstanden haben, weil Jesus noch nicht erschienen war. Der Prophet Jesaja, 700 Jahre vor Christus, der beschreibt die ganze Kreuzigungsszene. Er sagt, dass Jesus sterben wird, er wird unsere Sünden auf sich laden und es wird ein Volk entstehen und er wird sich satt essen an der Frucht seines Leidens. Und dann sagt er, aber so ganz verstehe ich das nicht. Und der Apostel Petrus sagt, dass die Heiligen und die Propheten des Alten Testaments, die haben über Jesus geweissagt, die haben auch studiert. Und das war für sie ein Riesenthema, aber das war noch nicht für sie, weil das war für die Leute nach Christus. Klar sind sie rückwirkend gerecht gemacht worden durch denselben Jesus. Aber die haben diesen Tag der Rettung und Erlösung, so wie wir es, und diese Erlösung, wie wir es heute erleben, die haben es noch nicht erlebt. Die waren unter dem Gesetz und die haben prophezeit, es wird der Messias kommen, der wird ein wunderbares, aber wir haben es noch nicht erlebt. Es ist so wie der Hiob, der sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und er wird sich am Ende der Tage erscheinen auf Erde, der wird sich zeigen auf Erde. Er wusste es, aber der hat es noch nicht erlebt. Und Petrus will uns jetzt klar sagen, Leute, ihr seid die Glücklichen, die nach dem Kreuz in dieser Welt gekommen seid und ihr erlebt diese Erlösung. Und was mich jetzt total fasziniert hat, das sagte Petrus im Vers 12, Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Unsere Erlösung, so wie wir jetzt hier auf Erden erleben, selbst die Engel, die finden es spannend und die wollen keine Sekunde verpassen von dem, was Gott mit uns hier auf Erde macht, wie er uns redet. Das ist, für mich ist ein Bibelvers, was, boah, ich kann es nicht in Worte fassen und es bringt mir so eine Freude, wenn selbst die Engel hineinschauen wollen und begehren zu verstehen und mehr zu erleben. Und ich glaube, das ergänzt sich ganz gut mit dem, was Jesus sagt, wenn sich einer bekehrt, dann jubelt der ganze Himmel und die Engel sich freuen im Himmel. Die Engel, die finden unsere Rettung so spannend und die begehren, immer dabei zu sein. Das ist so, als wäre für die Fußballfanatiker wäre WM und die wollen keine Folge verpassen, weil die wissen, ihre Fußballmannschaft wird Geschichte schreiben. Und die Freude, die Leidenschaft, also ich kann mir gut vorstellen, dass die Engel wirklich sehr spannend finden, was Gott hier mit uns auf Erden macht, die Erlösungsgeschichte. Wie Menschen ihre Sünden Jesu übergeben, wie sie zu Jesus kommen, wie sie errettet werden und dann, wenn sie die Ziellinie überqueren und die dürfen sie da begrüßen, hey, willkommen, hey, wir fanden es so spannend, diesen Abschnitt von deinem Leben und genial, genial. Aber das sagt die Bibel und ich glaube, das ist Gottes Wort und so ist es. Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren, die begehren hineinzuschauen. So, und jetzt würde ich langsam zu dem Text kommen, ab Vers 13. Da habe ich irgendwie so ein bisschen merkwürdig angefangen, weil da steht, darum umgürtet eure Lenden. Also, und die Sache ist, unsere Frage sollte sein, warum ist darum da? Ja, warum ist darum da? Vorher, wir haben den Kontext angeschaut und was davor geschrieben worden ist, das ist eine starke Argumentation von Petrus an die Christen, die leiden, warum sie sich freuen sollen, was sie für Privilegien haben, was sie in den Himmel erwartet für ein Erben und wie groß die Freude eigentlich ist. Und dann als Schlussfolgerung sagte Apostel Petrus an diese Christen, darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand. Wegen all diesen Segnungen, wegen all diesen Verheißungen, was Gott für uns hat. Stärkt euren Verstand, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Christi. Und die Sache mit dem Umgürten ist für uns ja ein bisschen nicht mehr so relevant wie früher, aber damals, wo diese Gewänder hatten, so fluffige, die in der Wind so gewedelt haben, sollten sie was Ruckartiges machen oder anfangen zu rennen oder irgendwas, das war unbequem. Und das heißt, die mussten sich, um sportlicher zu werden mit diesen großen Gewändern, die mussten sich umgürten. Deswegen ist der Petrus im Boot und Johannes sagt, da ist Jesus am Ufer. Und Petrus, was er macht, der umgürtet sich und springt ins Wasser. Weil mit dem fluffigen Ding, was er so diesen großen, langen Gewand, das wäre ihm sehr schwer gewesen. Ja? Und jetzt sagt der Petrus, darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand. Für uns wäre das so zu bedeuten, sei alle Zeit bereit. So wie bei den Rangers, allzeit bereit. Du bist umgürtet, du kannst immer eine Action machen, du bist bereit. Stärkt euren Verstand, sei wach. Also nüchtern ist das Gegenteil von betrunken, weil wir müssen zugeben, manchmal ist das Leben so kompliziert und schwierig und es wird uns alles zu viel, dass wir irgendein Ventil raussuchen, um uns irgendwie zu betäuben oder abzulenken. Aber Apostel Petrus sagt, nee, ihr habt keine Gründe, um euch zu dröhnen oder irgendwie zu betäuben oder ach, den Ventil. Nee, ihr habt keine, nee, ihr sollt nüchtern sein. Also frei von jeder Art von, etwas, was uns benebelt. Genau, seid wach und nicht mit den Dingen aus dieser Welt berauscht, sondern vertraut voll auf die Gnade, die bis ihr den Herrn in seine Herrlichkeit erlebt. Also es gibt diesen herrlichen Tag, wo wirklich für jede von uns zu Ende geht und dann werden wir vor unserem Herrn stehen. Oder Jesus kommt wieder und dann ist Ende für alle. Ja? Und ich danke Gott, dass wir unter die Glücklichen sind, die bereit sind. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet. Also das ist wieder so eine Schlussfolgerung von dem, was der Petrus davor gesagt hat. Darum, seid gehorsam, gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit. Als wir Gott nicht kannten, da hat jeder gemacht, was er für richtig hält. Manche hatten tiefen Süchten gesteckt, in Nöten, in Problemen, in, ja, wie gesagt, man hat so das, was sein Fleisch diktiert hat, jeder hat seinen Weg, ist seinen Weg gegangen, auch wenn es gegen Gott war, gegen Gottes Gebote war. Und jetzt sagte Petrus, Leute, also jetzt ist eigentlich damit Schluss. Kommt nicht mehr in die Versuchung. Denkt nicht mal dran an das, was ihr früher gemacht habt. Gebt nicht diesen Begierden hin. Er weiß aber, dass wir immer mal unter Versuchung kommen, diese alten Dinge aus unserem Leben wieder zu machen. Aber er sagt, nee, ihr habt keine Gründe. Ihr habt ein neues Leben. Ihr seid von Gott geboren und das könnt ihr nicht mehr machen. Und dann sagt er weiter, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt ihr auch heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und ja, bei mir ist so die Sache, wenn ich dieser Bibelvers höre, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig und das will Gott von uns und so, ich komme ein bisschen schwitzen, weil mir wird so ein bisschen unwohl, weil ich sage, hey, Gott, ja, moralische Perfektion, fällefrei und ich, ist es ein bisschen vielleicht zu viel von Gott verlangt, dass er sagt, wir sollen heilig sein. Aber über diese Heiligkeit müssen wir so ein paar Dinge klären. Als allererstes finden wir in der Bibel sehr oft, Gott ist heilig, er ist moralisch perfekt, er ist würdig. Und wird sehr oft in der Bibel zu finden. Und damit ist gemeint, vollkommen rein, moralisch perfekt. Und ich bin weit davon entfernt, ich weiß nicht, wie es euch geht. Da gibt es noch sehr viel zu arbeiten. Und Jesaja, der Prophet Jesaja, der eigentlich ein Mann Gottes war und der hat nach dem Willen Gottes gelebt, wo er Gott im Tempel begegnet, er hat gesagt, der hat die Krise gekriegt. Er hat gesagt, Herr, ich habe unreine Lippen. Und dann ist Gott zu ihm gekommen, da hat ein Engel geschickt, dann ist seine Lippen sind dann angetastet worden mit Glut aus dem Altar. Und dann durfte er sprechen, weil er hat gesagt, boah, ich bin so verloren in die Anwesenheit Gottes. Und wir wären alle wirklich total verloren, wenn es nicht der Herr Jesus gäbe, mit dem wir zu Gott kommen, zu dem heiligen Gott kommen. Wenn Jesus nicht wäre, wir hätten keine Chance als kaputte Menschen, als fehlbare Menschen. Und es gibt noch eine andere Bedeutung von heilig, das heißt abgesondert, getrennt, geweiht oder irgendwas Spezielles. Also Gott hat das Volk Israel auserwählt und hat gesagt, ihr sollt ein heiliges Volk sein, abgesondert. Mischt euch nicht mit den Heiden, macht nicht, was die Heiden machen. Bringt eure Kinder nicht zum Baal als Opfer oder die ganzen Götze, was die Kanaaniter angebetet haben. Ihr seid ein heiliges Volk, tu nicht, was die anderen machen, die mich hassen. Und es gibt auch heilige Tage, heilige Monate, wo Gott sagt, die sollen abgesondert sein von dem Rest der Tage oder Monate. Ich soll sie anders behandeln. Und ich finde, mit dieser zweiten Deutung, da können wir richtig gut leben, weil wir sind ja schon besonders, oder? Wir sind besonders, weil man merkt schon, warum macht ihr nicht immer bei alles mit? Warum schreit ihr nicht immer nach dem Mainstream, was Mainstream sagt? Warum schreit ihr nicht immer mit? Warum seid ihr nicht für das oder jenes, was die Welt jetzt so will und praktiziert? Aber ich glaube, dass die erste Definition auch nicht irgendwie so beiseite lassen sollen. Wenn Gott sagt, seid heilig, denn ich bin heilig, wie können wir das mit unserem Dasein vereinbaren? Können wir das überhaupt? Meine Frage wäre, okay, wenn Gott so einen hohen Anspruch hat, warum sollen wir anfangen? Weil das erreichen wir sowieso nicht. Ja? Sollen wir so denken? Oder sollen wir aufhören, uns zu verbessern? Da, wo Licht kommt in unserem Leben, ich mache Dinge, die Gott nicht gefallen. Was soll man tun? Ihr seid heilig, denn ich bin heilig. Es gibt Platz, um Dinge zu verbessern. Auch wenn wir nicht diese absolute moralische Perfektion erlangen können, irgendwie zu sagen, das Ziel ist so weit oben, das erreiche ich sowieso nicht, ich gehe gar nicht auf diese Wanderung. Aber es kann sein, wenn ich nicht auf diese Wanderung gehe, da Richtung Gipfel, dass ich sehr schöne und tolle Sachen im Leben verpasse, die ich erreichen kann und will, weil ich auf dem Weg bin. Die Kinder, die den Papa lieben, wollen sein wie der Papa. Und ich glaube, dieser ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, das ist auch hier ein bisschen unsere Einstellung. Ich liebe Gott so sehr und Gottes Eigenschaften und das, was er macht und wie er ist, dass ich sage, Papa, ich liebe dich so sehr, ich werde oder ich will so sein wie du. Ich will so sein wie du. Die Einstellung ist sehr wichtig und es gibt so ein schönes Lied, Cats in the Cradle, von Ugly Kid Joe, ich weiß nicht, ob er euch das sagt. Das spielt mein Sohn immer ab und zu mal, mich ein bisschen zu ärgern. Das heißt, es geht um einen Vater, der nie Zeit für seinen Sohn hat. Und der Sohn, der beobachtet den Papa, der ist so beschäftigt, der schafft so viel. Und der Sohn sagt, aber Papa, wenn ich groß sein werde, ich werde so sein wie du. Und dann, aber er bewundert ja seinen Vater, er weiß nicht genau. Und dann kommt so die Zeit, wenn der Sohn sehr beschäftigt ist und er hat keine Zeit für seinen Papa. Das ist schon ein bisschen traurig. Aber es ist Wahrheit da. Ja? Also wir haben nicht einen sehr beschäftigen Vater, der sich um uns nicht kümmert, sondern wir haben einen liebevollen, gütigen, heiligen Vater. Und wir lieben ihn so sehr, dass wir sagen, Papa, ich will wie du sein. Ich werde so sein wie du. Und deswegen gehen wir auf diesen Heiligungsweg, der so, oh, das schaffe ich nie. Doch, wir gehen auf diese Reise, weil wir den Papa lieben. Und weil wir so sein möchten wie der Papa. So, es ist nicht immer einfach, Gott ähnlich zu sein und auch in unsere Welt und auf Arbeit zu signalisieren. Es fällt auf. Es fällt total auf. Da braucht ihr gar nicht viel reden. Mach, was Gott will. Halte dich an seine Standards und Gebote und du fällst sofort auf. Und das ist gut so. Jesus sagt in Matthäus 5, 14, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Ich habe ja doch zum Licht gemacht, okay? Du spiegelst schon etwas von Gottes Heiligkeit. Du bist da als Licht. Es ist sehr traurig, wenn du aus Solidarität dein Licht auslöscht. Es wäre total traurig. Das ist so cool und wir werden auch so ein bisschen zu Sonderlinge. Ja? Also, was ist mit den Leuten los? Aber das ist gut so. Petrus sagt in Kapitel 4, 1. Petrus sagt, denn ist es genug, dass ihr die vergangenen Zeit zugebracht habt nach heidnischem Willen, Als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung, Begierde, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und greulichem Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in denselben Strom Wüstenstreibens und sie lästern. Sie wundern, was ist mit den Leuten los? Die stürzen sich nicht in denselben Strom Wüstentreibens und sie lästern über. Aber sie werden Rechenschaft geben dem, der bereit ist zu richten, die Lebenden und die Toten. Wenn du nach Heiligkeit Gottes strebst und auch so lebst und die Leute irritiert sind und die wundern sich über dich und die lästern über dich, das sagt Gott, hey, das ist gut so und das ist meine Sache. Ich werde die Sachen regeln, aber Tu meinen Willen. Genau. Mach du meinen Willen. Ja? Lebe, strebe nach Gottes Heiligkeit. Mach dem Papa nach. Okay, ich überlege mir eine Lösung für tu. Tu du meinen Willen. Genau.
Hast du es doch gut, ja?
Tu du, Liste, ja, danke. Aber mein Ohren hat so irgendwie komisch geklungen. Genau. Licht nach Heiligkeit Gottes strebend, ein Subjekt zum Diskutieren und zu lästern und sich zu verwundern, warum macht die und warum macht er nicht mit? Warum zieht er sich keine Drogen ein? Warum lauft er nicht jeden Samstag rotzbesoffen irgendwo auf der Straße, oder? Ja, Wüstentreibens, also es ist so, Sünde und all diese weltlichen Sachen, die das Fleisch begehrt, das ist so wie ein Sog, das zieht dich hinein. Du verlierst die Kontrolle. Aber die Leute, die Gott kennen, sagen, nein, ich mache da nicht mit. Könnt ihr lästern, so viel ihr wollt. Ich kann mich erinnern, unsere Tochter hat im Kindergarten über Jesus erzählt oder im Grundschule, glaube ich, und die haben gesagt, das ist die Gottestante. Aber die war erst 10 oder so. Ja? Die Gottestante. Ja, aber das ist gut. Das ist Licht. Das ist Salz. Das ist eine Stadt oben auf dem Berg. Und wenn wir aus Liebe zu der Welt unten im Tal ziehen oder aus Liebe zu Sodom, wie der Lot in der Nähe von Sodom sind und irgendwann mal sind wir in Sodom und leben in Sodom und wir quälen unsere Seelen da, was haben wir erreicht? Nichts. Der ist fast draufgegangen, Lot, weil er zu nah an Sodom gegangen ist. Und das soll man nicht tun. Und das will Petrus auch uns klar machen. Hey, haltet euch fern von diesen Sachen. Und er gibt uns auch die Gründe. Und ich will nochmal aufzählen, was er in den ersten Bibelversen gesagt hat. Er sagt, weil wir die Auserwählte Gottes sind. Gott hat sich für dich und mich entschieden, aus alle Ewigkeiten, nach seiner Vorkenntnis, nach seiner Vorsehung. Er hat uns, bevor es Zeit gegeben hat, er hat uns gesehen. Er hat dich gesehen und er hat, ja, du bist meins. Das heißt Auserwählung. Und auch, weil wir aus der Welt Gottes sind, weil wir von Gott ein neues Leben bekommen haben, weil wir ein Erbe im Himmel haben und diese Garantie, dass wir auch zu dieser Erbe kommen und über die Ziellinie schaffen, deswegen sind wir nüchtern, nicht berauscht, immer auf der Hut, allzeit bereit. Wir stärken unser Verstand mit dem Gotteswort und auch gegenseitig und setzen unsere ganze Hoffnung auf die Gnade Gottes und die endgültige Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Entweder an meinem Tod oder bei der Entrückung. Deswegen schwimmen wir gegen den Strom. Wir lehnen die Sünde ab. Wir wollen sein wie unser Vater, wie der Papa. Wie Papa so die Kinder. Und schließt Petrus in seine Reihe von Argumenten und Schlussfolgerungen und er sagt diesen Satz, der mir so gut gefallen hat. Für unsere Erlösung wurde ein sehr hohen Preis bezahlt. Das teure Blut Jesu. wenn das kein Argument ist, dass du dich von der Sünde fremd hältst, da weiß ich auch nicht mehr. Wenn die ganzen Verheißungen dir nicht genug sind, dann hab ein bisschen Respekt vor diesem teuren Blut, was für dich vergossen worden ist. Mein Schlusswort wäre, wir können nicht zum alten Leben zurückkehren. Und so helfe uns Gott. Amen.